Liebe Frau Kummer, liebe Kommilitoninnen, ich habe mir gerade überlegt, wie ich Sie anreden soll, aber finde ich gut, Kommilitoninnen, ja, die Mitstreiterinnen. Danke für die Einladung. Ich bin zum ersten Mal hier, leider nur ganz kurz, und fahre heute Abend eben nach Heiligenkreuz. Ich bin aber froh, dass ich da bin. Ich bin herzlich froh. Es hat auch einen persönlichen Hintergrund. Mein Mann ist sehr krank seit langer Zeit und ich empfinde das wie einen Ausflug. Ja, es ist nicht Arbeit, es ist nur schön. Ja, reden, schweigen, hören. Ich habe die Reihenfolge ein bisschen umgestellt. Also erst dieses Reden, Hören, Schweigen ist auch eine Logik. Sie werden aber sehen, dass die jetzige Reihenfolge hat eine tiefere Logik. Da kommt man gleich drauf. Reden, Schweigen, Hören. Kulminiert dann im Hören. Ja, darf ich gleich fragen, ob Sie mich hören? Ja? Schon mal gut. Danke. Ja, wir beginnen mit einem alten Einstieg. Das ist immer gut, an etwas Bekanntes zu erinnern. Zwei Städte, zweierlei Rede. Zwei Städte. Das alte Assyrien, Königreich Babylon, heute durch den Syrienkrieg leider wieder in die ganz große, akute Nähe gerückt. Aber das alte Babylon ist in der Überlieferung, wie es der feindliche Nachbar Israel sieht, schlecht beleumundet. Zweimal ist sie die Stadt der Verschleppung, also des sogenannten babylonischen Exils, das haben wir ja heute noch so in der Umgangssprache. Sie ist auch Ausdruck des Götzendienstes, das schauen wir uns jetzt nicht an, aber sie ist vor allem Ausdruck eines sträflichen Hochmuts. Sie erinnern sich, dass hier die Türme hochgebaut werden. Im Götzendienst wird sie mit dem Ausdruck, mit dem sehr hässlichen Ausdruck der Hure Babylon noch belegt. Also es ist jetzt wirklich die Stadt der Verworfenheit schlechthin. Aber ihr Hochmut, das ist jetzt fast noch schlimmer, wird in der Genesis, also gerade am Beginn der Bibel, nochmal gegeißelt. Babel ist die Stadt der Sprachverwirrung. Ihr Name wird abgeleitet von Bilbul. Also das ist natürlich schon ein hörbares Moment. Bilbul, also das sind die Leute, die einfach nicht ordentlich sprechen können. Bilbul, durcheinander, Wirrwarr, Sprachgetöse. Reden, sodass keiner den anderen versteht. Jeder verachtet auch den anderen wegen seiner Unkenntnis. Also es ist ja nicht nur so, dass man sich nicht versteht, sondern den, den man nicht versteht, stuft man automatisch auch tiefer ein. Nicht verstehen und verachten rutschen überhaupt sehr schnell ineinander. Hat sich meine Sprachstärke verändert, positiv? Ja, war zu laut, ne? Gut, wunderbar. Bisher haben Sie mich schon verstanden.
Ja,
gut, wunderbar. Also nicht verstehen und verachten sind zwei Dinge, die sehr schnell ineinander gleiten. Die Griechen nannten die Barbaren so, mein eigener Vorname, den ich liebe, aber es ist nicht super, es ist einfach, also Barbara ist die Barbarin, das lässt sich nicht ändern. Dann haben Sie ähnlich wie bei Bilbul, haben Sie einfach jemanden, der so stammelt. Bla 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 bla. Ja, oder Bilbul. Also man drückt in den Namen gewissermaßen schon diese Unverständlichkeit aus. Die Slawen nannten einst alle Fremden und dann spezifisch die deutschsprachigen Nemets. Und Nemi heißt stumm. Ja, das sind die, die einfach nicht ordentlich reden können. Von jeher. Ja. Während wir aus den Slawen, die aus den Sklaven, von den Sklaven abgeleitet haben. Also Sie hören schon, dass die Sprache hier so ihre spezifischen Bewertungen hat. Ja, das ist die eine Stadt, die negative Stadt. Man versteht sich nicht, man verachtet sich, man redet durcheinander, man kommt nirgends irgendwie an Wirklichkeit, die man austauscht. Umgekehrt haben wir natürlich eine andere Stadt, auch schon klar, das ist jetzt Jerusalem. Also die Geschichte wird ja von Jerusalem aus erzählt und Jerusalem hat natürlich den Kopf erstmal ganz oben. Der Fluch des Durcheinanderredens dreht sich um. Wir feiern in wenigen Tagen übrigens das Fest, das heißt dieses nicht sogenannte, sondern das Sprachenwunder. Übrigens nicht so, dass dort, also Sie wissen, dass das am Mittag, unabhängig davon, wie Sie sich das vorstellen, spielt keine Rolle. Es geht erstmal um die Umdrehung. Mittags tritt Petrus vor die Menge und spricht natürlich Aramäisch. Es ist nicht gesagt, dass die alle Aramäisch verstehen, aber die Sprachen bilden keine Schranke mehr, das ist merkwürdig. Die Perser, die Meder, die Ägypter, alle, die da sind, die behalten ihre Sprache. Aber die Sprachentrennungen sind irgendwo durchlässig. Man kann sich das nicht vorstellen, ich habe auch keine Erklärung dafür. Aber in diesem Sinne ist das eine eigenartige Mitteilung, dass sich etwas löst, was bisher nicht nur, ich sage das nochmal, unverständlich, sondern auch verächtlich gegeneinander war. Es löst sich etwas. Lassen wir das mal so, das ist nur mein Einstieg. Das heißt, was ist Sprache? Warum ist die eine Stadt Fluch? Also im Sinne dieses Wirren, Unklaren. Und Sprache hat etwas Wirres, damit beschäftigen wir uns. Warum ist die andere aber, obwohl sie die Sprachen lässt, die verändern ja nicht ihre Nationalität, die die dazu gehören, obwohl sie die Sprache in ihrer Mehrzahl lässt. Und trotzdem bleibt etwas als Botschaft klar. Also ganz, ganz erstaunlich. Das ist unsere Ausgangsfrage. Mal schauen, ob wir die am Schluss beantworten. Wir tasten uns einmal hinein. Erster Gedanke, Barmherzigkeit von Sprache. Sprache hat etwas Barmherziges. Wir gehen nämlich in eine Anthropologie. Sprechen heißt Leben geben. Das war die erste Überschrift. Sprechen heißt Leben geben. Sie kennen das Experiment von Friedrich II. Im Hohen Staufen. Es ist nicht belegt, aber man kann es immer wieder in Erinnerung rufen. Waisenkinder aufzuziehen mit Ernährung, allem, was drum und dran war, aber kein Wort mit ihnen zu sprechen. Angeblich seien alle gestorben. Das Beispiel überzeugt nicht ganz, das ist gleichgültig, aber es geht jetzt in eine Richtung, die wir heute anthropologisch sehr gut untermauern können. Das heißt, die Verhaltens- und Sozialisationsforschung rufe ich auf. Wir sind elementar angewiesen im Erwachsenwerden, überhaupt im Menschwerden, auf das Einwirken anderer, und zwar spezifisch auf Sprache. Ich klammer jetzt mal aus, was das bedeutet, wenn man taub ist. Hier wird etwas ersetzt, das kann man ja dann auch weiter ausführen. Auch Taubgeborene ersetzen solche Mitteilungen dann durch andere Medien, aber das ist jetzt für uns nicht das Problem. Ich beziehe mich mal auf bahnbrechende Arbeiten. Das ist übrigens vor allem die deutschsprachige Anthropologie gewesen, übrigens bis heute auch sehr gut drauf. Jakob von Uexküll ist manchen von Ihnen als Umweltforscher bekannt, aber vor allem auch der Österreicher Konrad Lorenz. Ist jetzt in Verruf gekommen, aber das lassen wir jetzt alles mal sein. Es geht uns jetzt mal um die sachlichen Inhalte. Der Tier-Mensch-Vergleich bildet ja bis heute einen sehr wichtigen Zugang übrigens zu uns selber. Wir haben sehr stark gelernt, vor allem die höheren Säuger im Tierreich, den Menschen anzunähern. Dennoch hat das eine Schranke. Die Schranke liegt übrigens nicht nur in der Sprachlichkeit, sondern sie liegt vor allem auch biologisch schon rein an der Kehlenformation gerade der höheren Säuger. Also schlicht und einfach, sie können nicht sprechen. Und zwar deswegen, weil die Sprechorgane anders ausgebaut sind. Tiere geben Laute, Töne, selbstverständlich. Wir kennen auch die Versuche mit Affen, vor allem mit Schimpansen, also einem sehr nahen Verwandten, biologisch nahen Verwandten des Menschen. Ich muss dazu jetzt erstmal etwas erläutern und dann sehen wir gleich nochmal den Unterschied. Ich beginne mal mit Konrad Lorenz, mit dem berühmten Versuch in Seewiesen, südlich München. Sie kennen wahrscheinlich noch das kleine Büchlein, egal ob Sie es kennen. Gänse, die sehr kluge Tiere sind, haben eine sehr kurze Prägezeit. Das heißt, Prägezeit bedeutet für übrigens sehr viele Tiere, dass unmittelbar nach dem Schlüpfen oder nach dem Geborenwerden eine Zeitspanne offen ist, in der sie was lernen müssen. Was heißt hier lernen? Lernen heißt hier bestimmte Warnlaute, bestimmte Hinweise, Locklaute wahrnehmen, bestimmte Unterscheidungen von Futter machen und so weiter. Das heißt, der Instinkt ist nicht so stark, dass sie das von sich aus können, sondern sie haben diese Prägezeit, ein Fenster nennt man das, und innerhalb dieser Prägezeit müssen bestimmte Kommandosprachen oder Kommandolaute mitgeteilt werden. Spezifisch Lorenz, die berühmte Graugans Martina, er hat sie mütterlich begrüßt, nachdem sie da aus dem Ei kam, vor sich hingestellt. Also man hat das reduzieren können auf sehr wenige Dinge, die sofort prägen. Er muss sie nämlich mit den Flügeln schlagen, hat er nicht, dann schlägt er mit den Armen. Es kommt also immer auf die Bewegung an. Und er muss mit einem sehr tiefen Ton sagen, ja, da. Also ich kann das gar nicht so tief hören, man ist da besser drauf. Weil das hat eine beruhigende Position, das heißt gut, ja, ich bin da, heißt das. Damit war Lorenz nun ganz geworden. Also war Mutter geworden. Und wir werden das gleich sehen, er musste das jetzt nächtlich, damit hat er nicht gerechnet, stündlich wiederholen. Das heißt, ja, das ist in dieser Phase muss es so eine Art Entwarnungssystem geben. Das heißt, die Kleine hat nachts immer ganz hoch dann, ja, da. Und er hat geantwortet, ja, da. Das ist also keine Gefahr. Ist uns dann nicht mehr aufgewacht. Wunderbar, hat es automatisiert. Musste auch mit ihr schwimmen gehen. Also er musste so elementare Dinge üben. Und dazu übrigens immer sehr interessant, auch in der Verhaltensforschung, auf welche wenigen Gesten kann Zeichen, kann man ein Verhalten reduzieren, sodass es doch wirkt. Wie gesagt, er hat keine Flügel, aber er muss eine ähnliche Bewegung machen. Und er muss beim Schwimmen auch langsam gehen, muss sie immer wieder locken, also auch mit einem sehr tiefen Ton ihr Vertrauen einflößen. und dann so langsam hineinpaddeln, hat sie auch gemacht. So, was lernen wir daraus? Immer wieder die Frage, ich komme zurück zu der Frage, wie wir auf der einen Seite verwandt sind, also wir kommen aus dem Tierreich, wir haben auch eine Prägezeit, ganz eindeutig, wir lernen Sprachen bis zum Alter von 12 Jahren, ja, 11 Jahren vielleicht, aber akzentlos, danach lernen wir es immer noch sehr gut, aber mit Akzent. Alle Ausländerinnen, die hier sind, wissen das. Aber wir lernen bis zum letzten Tag unseres Lebens, wenn wir nicht Alzheimer oder andere Probleme haben. Das heißt, wir haben nicht eine Prägezeit, die irgendwann mal definitiv endet, sondern wir haben eine offene Prägezeit, allerdings mit Phasen, die intensiv sind, frühe Kindheit und die dann später abflacht. Aber mit anderen Worten, wir lernen immer. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, der leitet zur Sprache über. Tiere haben Zeichen innerhalb dieser Prägezeit. Zu den Zeichen gehört ein Verhalten, also bestimmte Körperbewegungen, aber vor allem eben auch Laute. Laute sind nicht Worte, das sind zunächst mal einfach vokalhafte Mitteilungen. Die können scharf, hoch differenziert, sie können schnell erfolgen, sie können einen bestimmten Rhythmus erfolgen. Je nach Tierart hat das eine bestimmte Bedeutung, kann man sich aber hinein, das kann man erforschen. Aber innerhalb dieser Laute ist nun in der Instinktordnung keine Erweiterung möglich. Also man könnte nicht versuchen, oder Lorenz hat es auch nicht versucht, der Graugans mehr beizubringen, als sie normalerweise von ihren normalen Eltern gelernt hätte. Kommen wir gleich zu den Schimpansen, jetzt nähern wir uns sozusagen unserem Problem. Sie kennen Jane Goodall, haben Sie wahrscheinlich noch den Namen in Erinnerung, die ja lange Zeit mit Schimpansen umging, auf Schimpansenbabys aufgezogen hat. Schimpansen lernen, sie lernen länger als andere Tiere, deren Instinktordnung irgendwann mal wirklich ein Ende setzt. Und die Welt der Schimpansen kann bis zu 70 Zeichen, das war das, was Goodall herausbrachte, vielleicht hat sich das mittlerweile verändert, bis zu 70 Zeichen umfassen. Darunter sind bereits solche, die nicht mehr aus der Natur stammen, sondern der Mensch, also sie selber, Jane, zum Beispiel der Ausdruck Banane, das hat sie als Banane ausgesprochen und ihr dann der Schimpanse eine Banane gezeigt und die hat auf Dauer die Kombination vollzogen. Aber, und das ist interessant, und ich glaube, da ist mittlerweile auch nicht viel anderes herausgekommen, mehr als 70 Zeichen, das ist relativ viel. Und jetzt schon verbal, also jetzt ist es nicht mehr die Körperbewegung, sondern es sind Laute, die bestimmte Dinge bezeichnen. Mehr als 70 Zeichen hat Goodall jedenfalls nicht feststellen können. Wie viele Zeichen hat der Mensch? Wie viel Zeichen enthält unsere Sprache? Was bezeichnen wir genau? Wir können es gar nicht beziffern. Englisch, die umfangreichste Sprache der Welt, hat 200.000 Wörter. Aber Wörter sind nicht Sprache, verstehen Sie? Die Frage ist jetzt nicht nur, dass es 200.000 Wörter gibt, die ich im Wörterbuch ablese, sondern wie kombiniere ich die? Ja? Und zwar bezeichnen wir, das ist nochmal interessant, ja nicht nur Gegenstände, sondern wir bezeichnen Dinge, die wir überhaupt nicht sehen. Oder wir kombinieren Gegenstände, die wir sehen, mit Unsichtbarem. Ja? Zum Beispiel, der Tag erblüht wie eine Rose. Ja? Solche Dinge, ja? Also allein schon, verstehen Sie, eine grammatische Kombination wie Subjekt, Prädikat, Objekt, das heißt Satzbildung. Sätze sind anders als Laute. Laute, muss ich nochmal sagen, sind Information, sind Kommando, sind Warnung, sind Entwarnung, ja, sind Beruhigung. Also die haben, auch Krähen haben zum Beispiel eine klare Kommandosprache, die übrigens hochinteressant ist, sehr, sehr kluge Tiere. Aber sie bilden nicht Sätze und sie können vor allem nicht los aus, oder sie überschreiten nicht das, was wir eine normale Mitteilung sozusagen von gegenständlicher Welt haben. Also Gefahr, Bussard, Fressen, etc. Ja? Ich bleibe da mal dabei. Jetzt sind wir bei dem, was Sprache heißt, im Unterschied zu Laut. Das ist eine sehr alte und klassische Unterscheidung. Und das bedeutet jetzt für uns zweierlei, etwas Gutes und etwas Nicht-Gutes. Das bedeutet etwas Gutes, weil wir die einzigen Lebewesen sind, die wir kennen, deren Welt nicht fertig ist, also nicht Welt liegt da und ich habe jetzt ein Instrumentarium, habe das gelernt, vielleicht innerhalb von 3 Wochen, um die richtigen Kommandos dazu zu haben, um das zu beherrschen, sondern Welt ist offen, das ist übrigens der Ausdruck, den Yüksküll hat, wir haben Wir haben eine Welt und wir haben nicht nur Umwelt. Tiere haben normalerweise Umwelt, in die sie sehr gut eingepasst sind, also instinktiv und eben den sie die Kommandosprachen sofort auch verstehen, relativ schnell. Sondern wir haben offene Welt und das ist positiv, das heißt, wir haben eine unendliche vor uns liegende Wirklichkeit. Das wird uns gleich mal beschäftigen, was Wirklichkeit ist, ein ganz schwieriger Begriff. Aber wir haben jedenfalls eine Offenheit der Wahrnehmung, die zugleich von uns aus gesehen keine Grenze hat. Sie hat Grenze nur im Sinne unseres persönlichen Vermögens. Die Leute sind stumpf geboren und bleiben leider stumpf aus vielen Gründen. Ja. Also es hängt dann auch ab von natürlich Grundausstattung in der Erziehung, also wie viel nehme ich überhaupt wahr. Aber grundsätzlich könnten wir, wenn wir einigermaßen eine ganz normale Sprachschulung haben, in eine uns unendlich beschäftigende, uns unendlich auch angehende Welt eintreten. Das Zweite, was nun dazu kommt, und das ist das Verunsichernde, das bräuchten Sie gar kein Seminar machen, ist nämlich, dass diese unfertige und ungedeutete Welt von uns gedeutet werden muss. Und das ist eine unglaublich schwierige Arbeit, das bedeutet nicht nur lügen können oder falsch interpretieren. Das bedeutet auch nie fertig werden. Es gibt keine einzige Sprache, übrigens auch keine Existenz, die in der Lage ist zu beschreiben. Ja, das gibt es gar nicht. Es gibt keine. Ja, das Instrumentarium ist nicht groß genug, um das wiederzugeben, was wir als Welt bezeichnen. Wir haben in diesem Sinne auch eine unheimliche Welt uns gegenüber, in der wir nicht heimisch sind. Das ist wichtig. Die vergleichende Verhaltensforschung, also das, was Lorenz gemacht hat und andere, zeigt gerade, dass das Tier mit seiner Umwelt heimisch ist. Ich mache das simpelste aller Beispiele, die Zecke, die wir nicht lieben, die wir auch dringlichst vermeiden. Ihre Umwelt besteht aus zwei Zeichen, nämlich aus 37 Grad Körpertemperatur und Buttersäuregeruch. Das ist die Welt der Zecke. Wenn sie die hat, lässt sie fallen oder klettert und fertig. Ja? Also die hört keinen Beethoven, die sieht keinen Van Gogh, die lernt auch nichts dazu. Können Sie, ich mache ein anderes Beispiel, die haben ja Hennen, haben sie in Seewiesen über den Hof getrieben. Hennen flüchten ja bis zum Umfallen, also wirklich bis sie nicht mehr können, vor einem Schatten, nämlich eines Raubvogels, der ist vorne kurz und hinten lang, ganz einfach. Ja? Und die können sie 100-mal über den Hühnerhof jagen mit so einem Schatten, das kann ein Pappdeckel sein. Die taumeln, die stürzen hin, die verrenken sich, sie lernen aber nicht, dass es ein Pappdeckel ist, sondern das Zeichen vorne kurz, hinten lang heißt Panik. Ja, also fort. Am Schluss haben die in Seewiesen einen Besen über den Hof gezogen. Der ist auch vorne kurz und hinten lang. Und die Hühner sind wirklich noch immer noch in das Abseits getaumelt. Dann haben sie den Besen umgedreht, dann blieben sie sitzen, weil vorne lang, hinten kurz ist kein Zeichen mehr. Das ist ein sehr eindrücklicher Punkt. Jetzt sind wir bei uns und da wird es weniger schön. Das heißt, wir stehen in einer Welt, die wir im Unheimlichen erst deuten müssen. Wir wissen nicht, was vorne kurz, hinten lang bedeutet, das wissen wir nicht. So, dafür haben wir jetzt das, womit wir uns beschäftigen, nämlich Sprache. Wir sind, sagt die Anthropologie, ein Mängelwesen, in vieler Hinsicht. Mängel, wir haben sehr viele Mängel. Wir haben nur rudimentären Instinktschutz, haben wir immer noch auch, ja, aber das ist jetzt nicht interessant. Aber sehr, 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 sehr reduziert. Wir sind Mängelwesen, weil wir im Grunde genommen in unserer Existenz in vieler Hinsicht überhaupt nicht gewachsen sind. Und an dieser Stelle muss nun ein Ersatz kommen und wie jeder Ersatz ist das unglaublich herausfordernd, bereichernd, aber gleichzeitig deckt er natürlich auch einen Mangel ab. Dieser Ersatz heißt Sprache, das heißt, wir sind auf den Schultern der vorangegangenen Generation in der Lage, uns in dieser unserer Existenz zurechtzufinden. Sprache versichert mich. In jedem Bettvorleger schläft ein Löwe, sagt Rilke, wenn das Kind einschläft. Ja. Also die Unheimlichkeit, verstehen Sie, das Zimmer wird dunkel und vor meinem Bett liegt, bisher war ein Teppich gelegen, jetzt liegt leider hier ein Löwe. Aber das Licht geht an, die Mutter kommt und sagt, was hast du, das ist ein Teppich, damit ist der Löwe weg. Ja. Also Sprache kann beruhigen, sie kann natürlich auch umgekehrt aufschärfen. Sie kann sagen, ja, der Löwe, ja, also hüte dich oder so. Das heißt, nun kommt das Benennen. Namen geben heißt natürlich auch zähmen, also einem Ding seine Kontur geben. Daher spricht die Anthropologie, jedenfalls auch in den 20er Jahren noch, von der Existenz im Wortsinne. Der Mensch steht nicht einfach aus seinen zwei Beinen. Ja, das ist falsch. Existere ist im Lateinischen ein sehr, sehr schönes Wort. Das heißt nämlich hinausstehen. Wir haben einen ganz feinen Daseinsriss. Wir sind nicht versichert. Wir sind nicht versichert im Dasein. Das Dasein muss von uns erobert werden, gebändigt werden, gesichert werden. Und eine der ganz großen Sicherungen ist Sprache. Wir unterscheiden zwischen Gut und Böse. Die Mutter sagt dem Kind heiß, nicht heiß. Das Kind muss lernen, was heiß ist, um die Hand zurückzuziehen. Wir unterscheiden zwischen praktisch und unpraktisch. Wir lernen permanent Unterscheidungen und wir lernen die Gegenstände, die wir auseinanderhalten müssen. Ja? Wolf oder Hund. Also jetzt, wir sind natürlich nicht mehr in dem Alter, wo wir mit Wölfen umgehen. Aber Auto, ja, ist auch so ein Bahnhof. Ja? Das heißt, wir müssen mit Sprache arbeiten, weil wir von unserer eigenen Wahrnehmung her nicht gesichert sind. Der Mensch ist dem Unheimlichen gezwungen, sich eine solche Ordnung zu setzen. Ja, zähmen, habe ich gesagt. Deutung des Vieldeutigen. Und deswegen gibt es ein Elend, wenn Menschen in einer Umwelt aufwachsen, in der sie sehr wenig Sprache mitbekommen, sehr wenig Möglichkeiten, sich zu orientieren. Kaspar Hauser-Elend kann man das nennen. Da sind auch die Kaspar Hauser kennengelernt, also übrigens in Nürnberg, also gerade die Ecke bei uns in Erlangen. Das Kind, das gefunden wurde, das ja nicht sprechen konnte. Man hat ihm später dann Sprechen beigebracht. Er konnte nicht sehr viel erzählen. Also die sprachlose Vergangenheit hat ihm dann auch nicht erlaubt, sehr viel dazu zu sagen. Das heißt, dieses Kind ist dann umgebracht worden, also man weiß bis heute nicht, wer er war. Aber diese Schwierigkeit, gewissermaßen sein eigenes Leben zu leben, wenn man keine Sprache dafür hat. Also dieses Hineintasten müssen. So, das heißt, Sprachverlust ist Rückkehr ins Chaos, in eine absolute Unsicherheit. Die Aufhebung übrigens auch der menschlichen Gemeinschaft. Mit Zeichen allein zu deuten geht nicht. Ich kann einen Kollegen, nämlich Jörg Splett, den ich auch schätze, zitieren, der sagt, man kann ja sich zu jemand hingezogen fühlen, ja? Also die ersten Wahrnehmungen von Liebe oder Sympathie einem anderen. Solange man aber nicht den Satz gesagt hat, ich liebe dich, ist das alles noch sehr unbedenklich. Ja, also ich kann sogar jemand zuzwinkern, aber dann kann ich ja so tun, als wäre mir noch eine Fliege ins Auge geflogen. Also ich habe, verstehen Sie, solange ich bei Zeichen nur bin, Zeichen sind vieldeutig, ja? Aber wenn ich jemand sage, ich liebe dich, dann kann ich sagen, du, entschuldige, habe ich gerade versprochen. Also, nein, also Sprache vereindeutigt. Sprache macht irgendwas klar. Ich komme noch zur Lüge, die das übrigens auch benutzt. Lügen versuchen ja, Klarheit zu schaffen, nur geht es so nicht. Aber solange ich nur deute, solange ich nur hier, ist nichts passiert. Da kann ich immer noch wechseln. So, Sprache. Lange bevor das Neugeborene zu sehen beginnt, kann es hören. Es hört schon seine Mutter im Mutterleib. Erasmus, der große Pädagoge, 16. Jahrhundert, sagte zu Beginn der Neuzeit einen wunderbaren Satz. Damals glaubte man noch, dass die Bärin, wenn sie junge Bären wirft, keine Bären gebiert, sondern runde Knäuel, so Wollknäuel, ja. Gibt es auch hübsche Abbildungen. Und er sagt, die eigentliche Bärenform gelingt erst, wenn die Bärin den kleinen Wollknäuel so lange leckt, also sie leckt Schnäuzchen, Öhrchen, Bildchen, Schwänzchen raus und am Schluss ist es der kleine Bär. Und er nimmt das zu dem Anlass zu sagen, der Mensch wird auch nicht geboren als Mensch. Und jetzt kommt das Schöne, das Zurechtlecken geschieht durch Sprache. Sprache leckt. Ja. Also Sprache leckt sozusagen unser Wahrnehmungsvermögen überhaupt heraus. Sehen auch, aber das Hören, das Nachahmen im Sprechen. Also wir werden erst Menschen durch Sprache. Martin Buber hat das nochmal anders wiederholt. Ich werde am Du. Ich werdend spreche ich Du. Das ist eines dieser Geheimnisse unserer Existenz, dass das Thema Selbstverwirklichung leider verdeckt hat. Meine eigene Existenz ist absolut abhängig am Anfang, absolut abhängig von einem anderen. Ein anderer sagt mir, wer ich bin. Wenn er mir es nicht sagt, bin ich ein Leben lang am Suchen. Brauche ich immer wieder andere. Dann brauche ich eine Vielzahl von Menschen. Am Anfang brauche ich ganz wenige, die mir sagen, wer ich bin. Und sie sagen mir, wer ich bin, sie sagen mir auch, was Welt ist. Ja? Nehmen Sie noch mal, bleiben wir bei den Satz bitte. Die Welt ist unheimlich. Wir sind der Welt nicht einfach hingewachsen. Wir brauchen, das heißt, jetzt kommt noch mal Sprache als Deutungssystem, als zweite Welt, die sich auf die erste Welt legen muss. Wir sind nicht in der Lage, schlechthin in der Welt zu sein. Ein Tier würde sofort wissen, ob es das Gras fressen kann oder nicht. Ja? Aber wir fressen kein Gras, wir müssen es anders machen. Das heißt, wir müssen einen anderen Zugang zur Wirklichkeit haben. Das heißt, nicht immer einen Gedeuteten. Die Tiere brauchen keine Deutung, wir haben sie. Wir haben sie. Wir haben sie nötig, wir brauchen sie. Gut, mit anderen Worten, wir wachsen in einer Welt der Resonanz auf. Die anderen müssen uns resonieren. Also müssen uns Resonanz zuspielen. Der bloße Naturbursche, Robinson, ne? Der so einsam auf der Insel lebt und seine Werkzeugkiste mitgenommen hat vom Schiff und so weiter. Das ist eine Erfindung später Fantasie. Das sind die müden oder auch romantischen Phasen der sogenannten Western Civ, die an ihrem eigenen Geschwätz zu viel hat und sich also auf die einsame Insel sehnt. Aber achten Sie mal drauf, auch Robinson braucht einen Freitag, also diesen Sklaven oder anderen, der mit ihm schwingt oder schweigt oder jubelt. Also auf jeden Fall ist Freitag dann die eigentliche Erlösung für ihn, ne? Er allein, er könnte schon bestehen. Aber im Übrigen bringt er ja Sprache mit. Selbst wenn er keinen Freitag hätte, hätte er schon ein Deutungssystem. Ja? Aber sozusagen nur ausgeworfen sein auf einer Insel ohne Sprache geht nicht. Und interessanterweise nun Sprache. Was tut sie? Sie klärt, also nochmal, sie bändigt auch. Sie kann Angst nehmen, indem sie einen Gegenstand bezeichnet. Sie kann übrigens abschwächen, sie kann eine Wirklichkeit gewissermaßen unterlaufen, sie kann sagen, es ist nicht so schlimm, aber sie kann vor allem auch steigern. Sie kann Zusammenhänge steigern, die wir nicht unmittelbar sehen. Sie kann auch erweitern. Sprache kürzt das Leben lernen ab. Ich fasse mal zusammen. Der Prozess der Einzelerfahrung ist zu lange. Könnten wir da nicht schaffen. Jedes Kind fängt wieder am Punkt Null der Lebenserfahrung an und man muss ihm den Anfang insofern erleichtern, als man ihm eben die bisherige Weltdeutung beibringt. Zweiter Punkt, jetzt kommen wir, also das erste war nun einfach, wir sind deutungsbedürftig, wir können nicht ohne Sprache leben. Der zweite Gedanke ist nun die Macht der Sprache über die Wirklichkeit. Jetzt komme ich an eine sehr schwierige Stelle, die ist doppeldeutig. Damit werden Sie mit der Kommunikation auch zu kämpfen haben. Wenn man spricht mit anderen Menschen, hat man ein zweischneidiges Schwert in der Hand. Das werden Sie gleich sehen. Man kann hier helfen, man kann enorm zerstören. Enorm. Das heißt, wie geht man um mit diesem zweischneidigen Schwert und was heißt hier zweischneidig? Die Sprache spricht über die Wirklichkeit, sie ist nicht die Wirklichkeit. Wir haben eine ganze Reihe, ich spreche jetzt mal von der deutschen Sprache, ich weiß, dass viele andere Sprachen hier noch im Raum sind. Wir haben Ausdrücke wie überlegen, überdenken, ein Gegenüber. Das heißt, überall da, wo die Sprache über ist, auch überreden, überzeugen, sind wir ja nicht mehr in einem sozusagen Augenhöhezugang. Also wir sind nicht im Zugang zur Augenhöhe, sondern wir sprechen von einem Standpunkt aus, der leicht oben ist. Das ist der Nachteil dieses Überlegens, ne? Ich bin immer schon in meiner eigenen Einschätzung etwas höher. Aber in diesem Punkt ist nun so, dass Sprache in der Tat erstmal über ist, über der Welt. Wir nehmen Welt nicht einfach, setzen sie nicht einfach in Sprache um, sondern wir haben ja schon, verstehen Sie, völlig, völlig normal, wir haben ja schon Distanz dazu. Sprechen heißt immer schon in der Distanz sein und ich überwinde die Distanz auch mit der Sprache, aber ich nehme nicht einfach Wirklichkeit ab. Und das heißt nun, Deutung legt sich wie ein Netz über die Dinge. Und es gibt viele Netze. Text heißt wörtlich auch Gewebe. Und wir leben heute in einer weltweiten Webe. Ich liebe es, das Englische zu übersetzen, weil dann merkt man eigentlich erst, was dahinter ist. Eine weltweite Webe. Vielleicht ist es auch eine Spinnwebe. Weil hier, wir sind ja nicht, wenn ich den Computer einschalte, was ich täglich viel zu lange tue, muss vielleicht sogar, meine ich jedenfalls, ich bewege mich nicht mehr in der primären Welt. Ich bin bereits in der sogenannten sekundären Welt. Ich bin in der weltweiten Webe. Ich bediene mich eines Instrumentes. Und das ist eine zweite Wirklichkeit über der ersten. Und die kann so dicht werden, damit werden wir uns gleich fassen, dass die erste Wirklichkeit unter ihr verschwindet. Es gibt heute junge Leute, weiß ich, vielleicht auch ältere sogar, die in einem Kokon leben, das heißt, die außerhalb dieser weltweiten Webe nicht mehr denken, auch nicht mehr arbeiten. Übrigens in Japan scheint das eine Art fast Sucht zu sein. Also viele junge Leute, die offensichtlich das Zimmer nur noch verlassen, um irgendwas zu essen. Aber sonst mit ihrem Computer beschäftigt sind. Die brauchen das nicht mehr. Ja? Das ist ein schöner Witz. Also Mutter ruft die Kinder rein und sagt, Kinder, kommt, schaut doch mal im Fernsehen, wie schön die Kinder auf der grünen Wiese spielen. das geht. Man kann die Welt ersetzen durch die zweite Welt, ohne Zweifel. Und in dem Sinne ist Sprache auch ein Über. Deswegen werden wir fragen, gibt es noch eine Sprache, die nicht so sozusagen über der Wirklichkeit so ein Netz bildet? Das tut sie zunächst mal ganz normal. Das ist ja noch nicht böse, das ist ja nichts Verwerfliches. Aber sie hat die Gefahr, dass sie letzten Endes die Wirklichkeit abdichtet. Hier kommen wir übrigens in die Fake News rein, was heißt, die Lügen tun das ja auch. Also wir haben dann schon nicht mehr die Wirklichkeit, sondern eine zweite, die aber enorme Potenz hat. Man kann mit Lügen etwas Ungeheuerliches bewirken. Ich fasse aber noch mal ein bisschen einfacher an. Es ist völlig klar, dass wir mit der Sprache nicht unmittelbar in der Wirklichkeit sind. Deswegen werden wir gleich mal vom Schweigen reden. Wir kommen nämlich an Wirklichkeit anders dran, wenn wir Sprache erstmal zurücknehmen, das werden wir gleich sehen. Aber zunächst mal simpel und schlicht, und ich habe schon gesagt, anders können wir nicht existieren. Bei den Griechen hat die Sprache mit dem Logos zu tun. Ja? Kennen wir alle, ist ein sehr hohes Wort. Es hat eine völlig simple Bedeutung. Legerin heißt einfach, es war in der Fischersprache das Netz, mit dem man die Fische an Land zog. Verstehen Sie? Also Logos heißt eigentlich Fischernetz. Das wirft man aus und dann zieht man die Fische an Land und die Maschenweite bestimmt die Größe der Fische. Wenn Sie sehr große Maschen haben, kriegen Sie nur große Fische rein, die kleinen gehen durch. Und in dem Sinne ist die Sprache wie ein Netz. Die Sprache fängt, sie gibt nicht alles wieder, die Sprache liest von Anfang an aus. Sprache ist immer selektiv. Die eine Stunde, die ich habe, kann ich Ihnen nur einen minimalen Zugang zur Welt, wenn überhaupt, geben. Ja? Leider, das allermeiste bleibt draußen. Also Sprache ist immer schon auch eine Beschränkung. Es wäre ein Netz. Dinge werden durch die Sprache ausgelesen, sie werden auch erst sichtbar, sie werden ans Licht geholt, jawohl. Aber ich kann sie auch schön über die Sprache in dem Dunkeln verschwinden lassen. Ich kann auch verunklaren. Ja? Also Sprache hat diese Macht über. Und in diesem Sinne ist die Humanisierung der Welt durch Sprache zweischneidig. Zum Beispiel schon die Frage, ob es die Wirklichkeit überhaupt gibt, ob es die Wirklichkeit überhaupt noch so gibt. Kommen wir noch rein in eine Wirklichkeit, die wir unbefangen sehen? Ja, wenn wir uns gleich beim Schweigen nochmal überlegen. Geht das überhaupt, dass ich jetzt in den Wald gehe und jetzt strömt Wirklichkeit auf mich ein? Gott sei Dank kann ich alle Gedanken mal hinter mir lassen. Wahrscheinlich gar nicht mehr. Das heißt, wir sind schon geprägt, auch unser Stillsein ist schon geprägt natürlich durch Sprechen. Ich gebe Ihnen aber nochmal einen Hinweis darauf, dass das auch völlig verrutschen kann. Und zwar in der Frage, die wir heute in einer sehr einflussreichen Theorie haben, dass der Mensch die Wirklichkeit überhaupt nur konstruiert. Also Sprache ist dann das reine Konstrukt. Und Wirklichkeit gibt es so nicht, sondern das geht also bis zu ganz isolationistischen Thesen. Jeder hat seine Sprache, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt und so weiter. Auch berühmte Theoretiker, die das sagen. Und da steckt dann ein grundsätzliches Misstrauen dahinter, das müssen Sie morgen auch diskutieren, können wir uns überhaupt verständigen? Verstehen wir überhaupt einander? Ja? Also wenn ich von einer Rose spreche, ja gut, die Rose ist ein schlichtes Beispiel, das können wir wahrscheinlich mal assoziieren, aber ich könnte von komplexeren Dingen sprechen und Sie können sagen, das habe ich nie erlebt, weiß ich nicht, da habe ich gar keinen Zugang dazu. Also Sprache nochmal, deckt Wirklichkeit ab, sie deckt sie auch zu, aber sie ist gleichzeitig nicht mehr, wir sind nicht mehr in der Lage, sie so zurückzuziehen, dass wir an die unmittelbare, an die schlichte, an die naive Wirklichkeit ohne Sprache herankommen. Und das bedeutet aber, dass wir in unserem Sprechen nochmal Grenzen aufbauen. Und die große Theorie, die wir gerade haben, ist die Konstruktionsthese. Sprechen ist überhaupt nur noch Konstrukt. In der Gender-Theorie ist es ja ganz eindeutig. Also meine Mutter hat noch behauptet, beziehungsweise zu mir gesagt, ich sei ein Mädchen. Ja. Damit hat sie konstruiert. Ja, wenn ich sage, also die hat sich wirklich elementar getäuscht. Ich will es gar nicht sein. Ja. Ich heiße ab heute Otto oder wie anders. Also es kann eine sehr weitgehende Überlegung geben, zu sagen, möglicherweise ist die Grenze oder ist die Sprache etwas, was man die Wirklichkeit auch erst schafft, überhaupt hervorruft. Ja. Wenn ich mich nicht mehr als Mädchen bezeichne, sondern als Mann, dann haben Sie das erstmal zu akzeptieren und ich glaube es langsam auch selber. Und meine Biologie interessiert mich dann auch nicht mehr. Verstehen Sie? Ich bin dann schlechthin die ich mich entwerfe. Insofern hat Sprache Macht. Natürlich hat Sprache Entwurfcharakter. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sprechen auch über Dinge, die es gar nicht gibt. Ja? Husserl, der große Lehrer von Edith Stein, hat seine Schüler verpflichtet, jeweils in den ersten Semestern einen Aufsatz zu schreiben über das Wesen einer Meerjungfrau. Es war immer klar, dass es die nicht gibt, das spielt keine Rolle. Sie können trotzdem wissen, was eine Meerjungfrau ist. Wir können viele Dinge beschreiben, die es überhaupt nicht gibt. Ja? Den Mann auf dem Mond können wir beschreiben. Wir können uns fragen, ob die Planeten besondere Bewohner haben. Die Science Fiction ist voll mit Ideen, die kann ich alle sprachlich ausdrücken. Da wissen wir ziemlich gut, dass es die nicht gibt. Aber es gibt auch Beschreibungen, übrigens sehr nachvollziehbare Beschreibungen von Naturwissenschaft, die wir nie empirisch überprüfen können. Ja? Wenn Sie in die Nanowissenschaften gehen, die in die absoluten atomaren Strukturen kommen, das müssen wir glauben, wir sehen das aber nicht, aber diese ganze Welt wird ja aufgebaut, erstmal durch Sprache. Klar? Konstruktionsthese. Das heißt, die Worte üben Macht aus im Sinne der Veränderung auch unserer Wahrnehmung. Plötzlich sehe ich mich als Mann, dann hoffe ich, dass Sie das auch so sehen. Komme ich zur schwierigeren These. Darauf beruht übrigens die Macht aller Ideologien, beziehungsweise aller totalitären Staaten. Deswegen wird in totalitären Staaten die Sprache als allererstes bearbeitet. Ganz allererst, weil damit wird Wirklichkeit geschaffen. Euthanasie heißt der gute Tod. Kann man schon so nennen. Gemeint ist was anderes. Hegemonie und Kolonialisierung zur Sprache. Es gibt auch eine freiwillige Kolonialisierung, darf ich die mal aussprechen, weil sie mir immer am Herzen liegt, die sich mit dem sprachlich kleinsten gemeinsamen Nenner zufrieden gibt. Wir sprechen heute ein Pidgin Englisch als Weltsprache, also ein Englisch, das sowieso schon verhunzt ist, ja, und das noch auf die alleruntersten Vokabeln reduziert und glauben, dass wir damit Welt beschreiben, ja. Ja, ich muss das sagen, weil es einfach furchtbar ist. Denn Sprache, also ich komme ja noch auch etwas später noch beim Schweigen dazu, in der Sprache entfalten sich ja ganze Räume. Ja? Der Augenblick, wo ich solche Räume verdampfe auf sozusagen Mitteilungen, was tue ich mit einem Ding? Ja? Ich schalte es ein oder aus. Und das jetzt noch in einer Sprache, die schlechthin noch nicht mal als Sprache korrekt ist. Heißt es, ich habe mich meiner Macht der Wirklichkeit gegenüber einfach begeben. Ich übe keine Macht mehr aus und ich funktioniere nur noch innerhalb dieser Sprache. Deswegen jetzt nochmal, ich plädiere für die Achtung und subtile Kenntnis der Muttersprache. Wirklich, und zwar in jeder Sprache. Ich selber bin jetzt deutschsprachig. Für den Kenner einer Sprache heißt es, dass er mit dieser Sprache in einem ungemeinen Maße Welt erschließen, aber auch verschließen. Welt aufbauen kann. Er kann entwerfen, was es möglicherweise nicht gibt. Er kann enthüllen, was bisher nicht vor Augen liegt. Man kann aber auch abdimmern, was bisher bekannt war, und kann etwas Neues schaffen. Ja? Also Sprache ist Kunstwerk. Ich lese mal Thomas Mann vor, der ein solcher Sprachkünstler war. Er ist ja selber schon eine Art Zauberer. Ne? Das bedeutet Korrektheit, was Eleganz. Gegenüber der tiefen Vertrautheit mit den letzten Feinheiten, den Heimlichkeiten einer Sprache, der eigenen Muttersprache meint er, jener sublimen Abgefeimtheit in Bezug auf Ton und Bewegung, auf den sinnlichen Geschmack der Wörter, ihren dynamischen, stilistischen, kuriosen, ironischen, pathetischen Wert, jener Meisterschaft, auf dem zarten und mächtigen Instrument der Sprache, die den literarischen Künstler macht und deren der Dichter bedarf. Das ist jetzt die schöne Seite, ja? Genau das kann auch der Demagoge. Ja? Stellen Sie, Sprache ist die Orgel, in der ich Wirklichkeit inszeniere. Toll, wenn es gelingt. Es gelingt vielen. In jeder europäischen Sprache haben wir Meister ihrer Sprachen. Ja? So, Ein guter Stil besitzt das Geheimnis der ägyptischen Einbalsamierer. Man darf ihn nicht unterschätzen. Das ist jetzt Evelyn Waugh. Finde ich sehr schön. Da bleibt auch das Tote noch lebendig. Es ist toll, wenn man Hörsaal Dante vermitteln kann. Das ist toll, wenn man das kann. Ja. Längst gestorben und für niemanden mehr existent. Und wenn man die Welt aufruft, die Dante hat, ja, und dann wacht langsam der Hörsaal auf. Das ist schon toll. So, das heißt, Sprache nochmal, die Signatur der Entfaltung der Welt. Und zwar nicht die simple Welt, die wir nur mit den Augen sehen und die wir tasten, sondern eine Welt, die über dieser sichtbaren und hörbaren Welt auch unglaublich viel mehr Dimensionen enthält. Ein unglaublicher Reichtum der Welterschließung, aber auch der Verführung, es über, also dieses Abdecken von Wirklichkeit mit Konstruktionen, die möglicherweise nicht standhalten. Das Selektive, Sprache holt immer nur bestimmte Dinge heraus. Ja? Aber noch einmal, wir können nicht anders, wir sind in diesem Punkt als Menschen nicht mehr unmittelbar in der Wirklichkeit. Wir haben immer in dieser bedeutenden Horizont zu sein. Tiere müssen das nicht sein. Tiere haben ihre Welt von mitgegeben, mit wenigen Momenten, die sie sich nochmal aneignen. Vorletzter Gedanke zum Sprechen, ich ziehe ein bisschen an. Es gibt ein verflachtes Reden, ich will es aber nicht nur negativ sagen, es gibt natürlich die Notwendigkeit, technisch funktional zu reden und das heißt also eine bestimmte Fachsprache auch zu lernen. Ich will es aber abgrenzen von dem, was ich dann die nicht technische Sprache nenne. Die Fertigteilsprache wird übrigens technisch ganz enorm produziert. Also selbst meine Hörer, nicht nur gehen die Mails an mit Hallo, und hören auch mit MFG. Ja, darf ich mir selber übersetzen. Fertigteilsprache. Ja. Dazwischen, also das ist jetzt Sprechen auf dem alleruntersten gewissermaßen Kommunikationsniveau. Ich will das gar nicht so schlecht machen. Wir haben Arbeitsteilung und Technisierung der Arbeitswelt. Wir brauchen Simulationen. Die Sprache macht auch Simulationen. Ich kann nicht von Punkt A an erklären, bis ich zum Punkt irgendwo Y komme. Sondern es gibt Abkürzungen, haben wir alle gelernt. Und diese technischen Abkürzungen sind auch wichtig. Wir leben längst in einer Welt, die solche technischen Fertigsprachen braucht. Auch der Postbote fährt nicht mehr mit dem Schlitten durch die Wälder. Sonst kriegen wir die Post nicht. Also dagegen bin ich jetzt gar nicht. Aber ich will nochmal dahin wirken, dass wir uns bewusst sind, dass wir je länger, je mehr fast schon in einer tertiären Welt leben. Sprache ist schon die sekundäre Welt über der Welt. Ja? Ich bin schon nicht mehr unmittelbar drin. Ich bin schon in einer Deutung. Aber wir haben jetzt schon tertiäre Welten, vielleicht kommen wir auch in die quartären Welten. Das heißt, der naturhafte Rhythmus, dasjenige, was die Sinnlichkeit der Sprache angeht, kann ja absolut ersetzt werden. Ich kann mich mit Siri unterhalten, mit Alexa, eine Stieftochter von mir unterhält sich permanent mit Alexa, lässt sich von Siri fragen, wo sie heute Abend hingehen will und so weiter. Ist Ihnen das bekannt? Ja, ja schon. Okay. Einigen nicht, aber erkundigen Sie sich mal. Also, das heißt, es ist gar niemand mehr da, der mit mir spricht, sondern es sind elektronische Programme und das ist jetzt tertiär, so habe ich das genannt. Otto Strauß, großer Kulturkritiker, die Floskel, isoliert hermetisch vom Tatbestand. Prägnante, nicht etwa gewählte Sprache vermittelt Autorität. Wer seine Muttersprache beherrscht und nicht auf ihrer glatten Oberfläche dahinschlittert, dem traut man zu, das Sagen zu haben, aber Kommunikation, jetzt kommt es negativ, schleift den Stil und gleicht die Zungen einander an. Tut mir leid, ich muss das jetzt zitieren. Also das, was wir als technische Kommunikation, die absolute Erleichterung des schnellen Verständigens, das ist das Tertiäre. Während, nochmal ein kurzer Rückschritt, Ossip Mandelstamm, ein Dichter, sagt, der Augenblick, wo Sprache nun wirklich gesprochen wird, wo sie nun tatsächlich nicht mehr aus der Elektronik kommt, aus guten Gedichten kann man heraushören, wie die Schädelnähte gesteppt sind, wie der Mund an Kraft und an sinnlicher Bitternis gewinnt und wie die Stirnhöhlen Luft einziehen, die Aorten sich erschöpfen, das Blut umspringt mit dem Salz des Ozeans. Ja, das ist jetzt dichterisch. Deswegen bitte als Gegengewicht gegen die tertiäre Sprache ab und zu ins Burgtheater gehen oder in andere Dinge. Ja, wo einfach, verstehen Sie, Leib, Leben, Liebe hängen zusammen. Ja? Sprechen ist leibhaft. Es fordert den ganzen Menschen, aber MFG fordert nichts, das ist ein Kopfschock. Ja? Also sprechen mit dem ganzen Leib, das ist das, was wir heute uns wesentlich sparen. Und von daher mein letzter Punkt zum Thema Sprechen, damit wir nochmal zurückgewinnen. ich will mich morgen darüber auch unterhalten in der Kommunikation. Es gibt noch zwei, ich möchte noch zwei Formen des Sprechens unterscheiden, die sehr wichtig sind. Und die eine, nochmal, es muss so sein, dass wir technisch abgekürzt, rasch, ohne große Umstände sprechen, überhaupt kein Thema. Ich nenne das mal Information und das ist auch ziemlich gleichgültig, wie die noch zustande kommt. Aber wir haben nun, bitte zu berücksichtigen, bei der Untersuchung von Sprechakten gibt es noch eine zweite Art des Sprechens und die möchte ich Ihnen einmal deutlich machen, weil dort diese ursprüngliche Welt des Sprechens noch enthalten ist. Sie heißt in der Sprechakttheorie Performation. Was ist der Unterschied zwischen Information und Performation? Information gibt eine Beschreibung, eine Mitteilung, sie informiert mich über etwas, im Irgend bleibt dabei noch offen, was ich damit tue. Information ist zum Beispiel über den jetzigen Stand des Thermometers, weiß nicht, 24 Grad. Es ist offen, ob ich dann meine Jacke ausziehen soll oder ob ich noch einen Spaziergang mache oder ob ich sage, der schöne Abend, besser nicht hier, sondern irgendwo im Biergarten, also so. Ja? Das heißt, die Information lässt mir noch einen Freiraum, jedenfalls generell. Eine Performation ist nun ein sehr starkes Moment in der Sprache, mit dem man übrigens auch selten umgehen sollte. Und wenn Sie mit Menschen zu tun haben, müssen Sie sich da auch klar sein, was da geschieht. Performation heißt das, was ich sage, geschieht. Durchsagen. Ist Durchsagen bereits eingeleitet? Und ist Durchsagen bereits realisiert? Ist schon verwirklicht? Ich gebe Ihnen den schlichtesten Satz auf der Ebene des Alltags. Der Satz vor dem Standesamt, ich nehme dich zu meinem Mann, ist keine Information. Die muss ich vorher gegeben haben, sonst wäre er ja auch nicht dabei. Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Er ist performativ im Sinne, dass in dem Moment, wo wir das Standesamt verlassen, er mein Mann ist, und zwar mit erheblichen Folgen. Das heißt, um das auszulöschen, muss ich wieder einen performativen Satz sagen, kann ich aber nicht gleich raus. Ich kann nicht sagen, Verzeihung, also du, ich war jetzt gerade nicht ganz bei mir. Ich muss wieder einen Prozess einleiten, ich muss jetzt wieder einen rechtlichen Akt setzen. Ich muss wieder eine performative Handlung sagen und dann definitiv wieder erklären, ich lasse mich von dir scheiden, du bist nicht mehr mein Mann. Das ist wieder performativ. Und wieder kann ich sagen, also wir überlegen es uns dann gleich nochmal, wenn wir rausgehen. Nein, performativ. Das heißt, sprechen performative Sätze, schaffen die Wirklichkeit, die sie aussprechen. Und das ist juristisch absolut verbindlich. Sie können bestimmte Dinge nur performativ formulieren. Das wird für Sie, für die Kommunikation wichtig sein. Und zwar ist weniger juristisch als auch im menschlichen Sinne. Es gibt Sätze, die sofort performativ wirken. Das heißt, sofort eine Wirkung ausüben. Zum Beispiel der Satz, ich hasse dich. Genau wie der Satz, ich liebe dich. Das ist ein performativer Satz, weil er sofort Folgen hat. Und ich kann natürlich weghören und tun, als würde ich es nicht hören. Natürlich hat er mich getroffen. Das sind die Sätze, die treffen und die sofort die Wirklichkeit herstellen, von der sie sprechen.
Oder ich kündige.
Ja, natürlich. Jetzt komme ich in die Geschäftssprache. Das heißt, ich ernenne Sie zum zweiten Direktor. Beziehungsweise Sie sind ab 1.4. woanders tätig. Ja? Das heißt, das sind performative Sätze und die sind in diesem Sinne starke Sätze. Die können verletzen, sie setzen auf jeden Fall die Wirkung frei, von der Sie sprechen. Und in diesem Satz und in diesem Sinne müssen Sie morgen oder sollten Sie morgen in der Kommunikationstraining versuchen, Sätze herauszufinden, die Sie unter keinen Umständen in persönlichen Gesprächen verwenden, wenn Sie nicht zu weit gehen wollen. Also wenn Sie nicht performativ eine Wirkung erzielen, die sehr schwer wieder abzudimmern ist. Übrigens auch bei Telefongesprächen. Also Beleidigungen sind performativ. Ja? Ich kann nicht sagen, also ich habe mich vergaloppiert, sondern Sie können es performativ entschuldigen. Entschuldigung ist auch ein performativer Satz. Ich will es nicht gesagt haben, es tut mir leid. Was muss ich dann sagen? Performativ sind alle Sätze der Liturgie übrigens. Insbesondere die Sätze der Sakramente, also ich erinnere mal an die Sprache der Kirche, ist performativ. Die Vorlesung des Evangeliums am Sonntag ist nicht eine Mitteilung, dass Jesus irgendwann mal etwas zu seinen Jüngern gesagt hat, sondern es ist heute. Ja? Das ist immer die liturgische Position, heißt heute. Was jetzt gelesen wird, geschieht jetzt. Dann, damit Sie mal ein Beispiel haben. Gottes Sprechen ist performativ in der Genesis. Er spricht und es ist so. Aber auch wir haben diese Möglichkeit. Sprache enthält diese Qualität. Wir sprechen und es ist so. Ich kann es überhören, das ist dann schon eine Antwort. Ich kann es an mir abblättern lassen, richtig, ist auch eine Antwort. Ich kann damit aber genau eine Beleidigung gegen dem gegenüber aussprechen, der mir eine Performation zugewendet hat. Ich lasse sie verdampfen, sie prallt an mir ab. Aber das ist dann auch performativ. Ich akzeptiere sie nicht. Ja? Ja, das Wort wird Fleisch, nicht nur im religiösen Zusammenhang. Halten Sie das mal fest, bitte. Das ist kein nur religiöser Gedanke. Das Wort ist Fleisch. Wir können mit Worten töten. Und wir können mit Worten lebendig machen. Natürlich nicht permanent. Ja? Es ist nicht so, dass wir das täglich tun. Ende dieses Komplexes und jetzt kommt der zweite Gegenpart. Nämlich es kommt Schweigen. Das mache ich etwas kürzer. Die Sprache ist, das, ist sozusagen das eigentliche Eröffnungsmoment, dass wir sprachlich Wirklichkeit haben, vermittelte Wirklichkeit. Wenn Sie ganz flach halten, mit dem Ball ganz flach technisch halten, können aber auch, ich sage das nochmal, wirklichkeitsstiftend, eröffnend, beleidigend, tötend, lebensspendend, performativ benutzen. Aber wir sind als Menschen prinzipiell auf Deutung durch Sprache angewiesen. Selbstdeutung und Fremddeutung. Schweigen. Schweigen. Der Augenblick, solange wir bei der Sprache sind, sind wir die Agenten. Ja, ich agiere. Im Schweigen agiere ich nicht mehr, was agiert. Ich habe das vorhin mit dem Wort Wirklichkeit besetzt und es ist schwer, das zu deuten. Was ist Wirklichkeit? Das ist das schwierigste Wort, das wir heute haben. Die Macht der Wirklichkeit. Schweigen heißt zunächst einmal die eigene Aktion zurücknehmen. Und es meldet sich jetzt was anderes und das die Schwierigkeit ist, ob das, was sich meldet, nun überhaupt Sprache hat. Ich schweige, das heißt, ich spreche jetzt nicht mehr hinein. Damit habe ich nun eine Möglichkeit, mir etwas zeigen zu lassen. Und was sich zeigt, wie zeigt es sich? Ja? Frage. Wir nehmen das einfachste Beispiel. Wir gehen hier in den Wald. Wir hören Laute, Töne, Rauschen der Bäume, Rauschen des Windes, Gesang der Vögel. Das sind Mitteilungen, die wir zunächst mal nicht auf uns beziehen müssen. Wir können sie aber auf uns beziehen, indem wir sie schön finden. Es kommt schon wieder Deutung hinein. Ja? Im Schweigen habe ich noch nicht eine wirkliche, ich habe weder Zustimmung noch Ablehnung ausgedrückt, sondern ich bin zunächst mal einfach, ich bin still. Ich versuche nicht, hier zu intervenieren. Der Augenblick, wo ich das als wohltuend empfinde, beginnt schon wieder meine Deutung und sie ist wahrscheinlich auch immer schon wieder sprachlich gebunden. Also ob wir ganz zum Schweigen kommen, natürlich von außen schon, aber wenn wir von der inneren Haltung her nicht Antwort geben, lasse ich offen. Das heißt, es kann unterschiedlich stark sein. Ich gehe noch einen Moment weiter. Wir erinnern uns an die Märchen, in denen man schweigend durch eine Gefahr gehen muss. Keine Stellung nehmen, geschehen lassen, sich etwas zeigen lassen, ohne Ablenkung. Sie können es auch in anderer Richtung nicht sich umdrehen. Ganz eigenartig. Was wird von uns hier gefordert? Übrigens auch nicht helfen. Nicht hinzuspringen, wenn jemand stürzt und nicht aufhelfen. Wichtig. Es widerspricht uns, aber so ist es. Nicht zu früh. Nicht zu früh das Pferd anhalten. Nicht zu früh im Wald absteigen. Wenn die schöne Jungfrau, die ich hinter dem Wald vermutet habe, sich schon in der Weißdornhecke im Wald aufhält, das ist das Problem, das Merlin hat, er steigt zu früh vom Pferd. Er glaubt, sie schon zu haben und dann schläft er ein im Wald und es ist vorbei. Er hat die Wirklichkeit verpasst. Zu früh. Sich zurücknehmen. Das heißt überhaupt nicht in dem Sinne nun deuten. Gar nicht deuten, gar nicht deuten. Im Grunde genommen sich überhaupt mal raushalten. Warum ist das wichtig? Warum ist das überhaupt wichtig? Es ist der Versuch, einmal diese Macht über zurückzunehmen. Ich habe gesagt, Sprache ist wirklich Macht. Sie macht uns Wirklichkeit zugänglich. Damit verdeckt sie natürlich auch Wirklichkeit. Und Schweigen ist so ein Versuch, zunächst einmal dieses Über, also das Gewebe, das wir über die Welt legen, dass der Text, den wir drüber legen, so gut es geht, zu löschen. Erstmal nur noch still zu sein. Auch nicht zu wollen, ein sehr schwieriger Vorgang. Das wirkliche Schweigen, ich sage das mal mit dem Wüstenvater Antonius, 3. Jahrhundert, wer in der Einsamkeit sitzt und ruht, der ist dreierlei Kampfes ledig. Sehen, hören und reden mögen ihn nicht mehr beirren. Ihm bleibt allein ein Krieg, ein Krieg, wieder sein Herz. Irgendetwas in ihm arbeitet noch. Also es sind noch nicht die leere Wand. Ja? Wir haben immer noch, also die innere Beunruhigung oder die innere Stellungnahme läuft noch. Aber das ist das, dieses Nicht-Tun, das sich nicht mehr in die Wirklichkeit einmischen wollen, der innere Lärm. Gehen wir mal zurück in die äußere Stille, die uns dazu auch nötigt, selber, also in der Analogie, selber still zu werden. Erinnert sich an einen Tag in den Bergen, wenn dort wirklich ein Laut von weit her getragen wird oder wenn ein Stein in die Tiefe fällt und klingt, dann macht das eigentlich die Stille nur noch stiller. Das ist erstaunlich, das heißt, man hört dann langsam auch auf zu versuchen, hier noch etwas dazu zu bemerken oder der Satz, das ist aber schön, ja, stört eigentlich die Stille. Also dieses einfach geschehen lassen. Im keltischen Mythos wird der Held Fionn gefragt, was die schönste Musik der Welt sei. Der eine schlägt die Nachtigall vor, der zweite das Flüstern des Mädchens, wenn sie mir ihre Liebe gesteht. Und am Ende, oder das Röhren des Hirsches im Frühling, und am Ende wird er gefragt, und du Meister, was hältst du für die größte Melodie, was hältst du für den größten Klang der Welt? Und das sagt die Melodie dessen, was geschieht. Der schönste Laut, die Melodie dessen, was geschieht. Es kann auch laut geschehen, es kann auch donnern, aber es kann auch leise geschehen. Aber nicht ich bin jetzt sozusagen nochmal drin, um das Ganze mit meiner Stellung zu besetzen. Manini sagt, in der Stille geschehen die großen Dinge. Ernst Jünger, der im Tagebuch geschrieben hat, übrigens ja, 30 Jahre in Italien, und das ist eine unglaubliche Szenerie, die er da aufruft. Irgendwo in Italien, er steht nur auf einem Hügel und sieht in die Felder hinaus. Jetzt achten Sie mal, was da ist. Felder und Obstgehölze standen schön. Die Stille der Fruchtbarkeit. Oft scheint es wunderbar, dass diese höchste Kraft sich schweigend entfaltet und hat den Eindruck, dass Zauberformeln ausgesprochen werden, die dem Gehör verschlossen sind. Doch teilt sich die Erquickung mit. Alles, was wächst, wächst still. Das ist eine fast magische Erfahrung. Am Mittag, wo es auch heiß ist, wo sich nichts rührt und wo man im Grunde genommen eigentlich nur das Wachsen hört. Ja? Das Reifen, unglaublich. Das ist das, was Guardini meint. In der Stille geschehen die Dinge, in der Stille. Und zwar die ich nicht wollen kann. Schweigen erlaubt, dass sich das zeigt. Solange wir reden, sind wir Herren. Ja? Ich bin jetzt auch Herrin über ihr Zuhören. Sofern sie nicht schlafen. Ja? Gut. Ihre Freiheit. Aber in der Stille ist kein Herr. Ist kein Herr. Und dieses, jetzt kommt es. Es zeigt sich nun etwas. Was ist es, was sich jetzt zeigt? Hier zeigt sich die Fruchtbarkeit als eine, die kann ich gar nicht sehen. Aber die ganze Ebene fruchtet. Ja? Das ältere Es, das Bleibende, das, was mich vielleicht auch nicht braucht, wird das nachher noch variieren, aber zunächst. Eine Wahrnehmung dessen, was nicht mich direkt meint, unglaublich schön. Das Große, das geschieht, das Gegenüber, das sich zeigt. Und vielleicht zeigt sich nicht nur ein älteres Es, es kann sich auch eine stumme Wesenheit zeigen. Ich zitiere mal Hofmannsthal, der unglaublich schöne Prosa. In dem berühmten Brief an Lord Chandos, wenn Sie den mal im Internet weltweite Webe aufrufen, ein Gegenstand, dessen stumme Wesenheit zur Quelle eines rätselhaften, wortlosen, schrankenlosen Entzückens werden kann. Er beschreibt das fast magisch, ja, gebannt von einem Gegenstand. Schweigen, Antwort auf das Übergroße, das ich nicht verstehe und deswegen auch nicht deute. Das Übergroße. Das heißt, auffangen, wahrnehmen im Schweigen. Das Unzerteilte, die Sprache gliedert ja, aber solange ich schweige, gliedere ich nicht mehr. Ich gebe meine Macht auf. Ignatius von Antiochien hat noch einen wunderbaren Vorschlag. Er sagt, wenn ein Bischof nicht redegewandt ist und nicht predigen kann, so soll er schweigen. Es kommt, es ist sehr schön. Er ist ein Typos des Vaters, in dem ein Abgrund des Schweigens ist. Verstehen Sie, Schweigen ist unbedrängend.
Ja? Worte bedrängen, Schweigen bedrängt nicht mehr. Und das Väterliche ist gerade nicht einfach nur das Diktierende, sondern ist das, was Raum gibt, einfach sein lassen. So, ganz großartig. Eine geheimnisvolle Anwesenheit in dieser Lehre ist keine bloße Negation, es ist schon etwas anwesend, so wie die Fruchtbarkeit in dieser Ebene anwesend ist. Eine geheimnisvolle Anwesenheit, für die wir keine genauen Namen haben. Und Schweigen ist schön, weil es diese Möglichkeit mal also einfach öffnet, sich beständig in diesem Zurechtfinden zu sein, in dem Zurechttasten, im Zurechtliegen. Natürlich gibt es ein schlimmes, ein drohendes Schweigen, ein dummes Schweigen gibt es auch. Nämlich dann, wenn man die Stellungnahme verweigert, wo sie gefordert ist und ich aber schweige. Also Schweigen kann verletzend sein, auch Schweigen kann performativ verletzend sein. Immer noch der Satz, ich liebe dich, ist ein performativer Satz. Ne? Ich kann nicht sagen, also ich gehe jetzt lieber Pommes essen oder so. Ja, das kann ich nicht darauf antworten. Ich kann schon antworten, das heißt aber, hör auf mit deiner Botschaft. Ja? Aber wenn ich gar nichts sage, wenn ich eine Stellungnahme verweigere, ist das auch performativ, ist dann auch verletzend. Also das dumme Schweigen, das drohende Schweigen, das schlimme Schweigen. In diesem Sinne ist das Schweigen, wie soll man das nennen, das Schweigen ist die Form einer Selbstzurücknahme, die heilend sein kann, die Nacht, also zu dem anderen überhaupt Raum lässt, überhaupt einem anderen, der nicht unbedingt ein Er ist oder eine Sie, sondern etwas, was uns beständig umgibt, Welt, die uns umgibt. Aber sie kann auf der anderen Seite natürlich auch sein, ein sich verweigern, kann nur einfach stumm sein. Schweigen ist nicht einfach stumm, ja, aber wenn Schweigen stumm wird, verweigere ich mich. Aber, und damit möchte ich diese Passus über das Schweigen beenden, nochmal ein Zitat von Wittgenstein. Schweigen ist gerade der Ausdruck nochmal vor etwas Übergroßem. Das Übergroße macht mich schweigen. Das Übergroße ist bitte nicht ein quantitativ Großes, sondern es ist etwas, was, wie Hofmannsthal gesagt hat, in eine Quelle unendlichen Entzückens. Vielleicht auch ein Gegenstand, den ich tausendmal gesehen habe, jetzt sehe ich zum allerersten Mal. So, und Wittgenstein, These 7 seines berühmten Traktates, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Schöner Satz, ja. Ich muss aufhören und das höre ich auch mit der... Das brauche ich jetzt noch. Okay. Das ist ja schrecklich.
Das ist ehrlich.
Nein, weil ich mit Ihnen eigentlich noch austauschen wollte. Jetzt komme ich zum Hören. Wieso komme ich vom Sprechen über das Schweigen zum Hören? Hören erlaubt Reden und Schweigen in einem. Meine These. Das Hören erlaubt Reden und Schweigen in einem. Ich habe noch ein Zitat. Ich habe das viele Zitate. Goethe muss sein. In seinem Märchen, das heißt ja nur Märchen, hat keinen anderen Titel, gibt einen Hinweis auf das, was alle äußeren Kostbarkeiten übertrifft. Das ist jetzt ein Passus, den muss man auswendig lernen, einfach weil er so schön ist. Ich versuche es mal auswendig. Was ist herrlicher als Gold, fragte der König. Nein, ich muss reinschauen. Das Licht, antwortete die Schlange. Was ist erquicklicher als Licht, fragte jener. Das Gespräch, antwortete diese. Kannst du nochmal wiederholen? Was ist herrlicher als Gold, fragte der König. Das Licht, antwortete die Schlange. Was ist erquicklicher als Licht, fragte jener. Das Gespräch, antwortete diese. Was ist Gespräch? Was ist Gespräch? Gespräch ist das Reden und Schweigen in einem. Denn das ist jetzt ein Hin und Her zwischen Zweien, von denen einer zumindest mal schweigen muss. Das Großartige am Gespräch ist, dass dort ein Ungesprochenes mitschwingt, sonst kommt es nicht zustande. Gespräch heißt nicht nur eine Information austauschen. Das ist eben kein Gespräch. Ne? Das sind technische Informationen. Ein Gespräch heißt, jetzt nochmal ganz genau, sich auf etwas Drittes beziehen, das zwischen den beiden Sprechenden wichtig ist. Das kann auch etwas sein, über sich selber zu sprechen, über meinen seelischen Zustand. Aber es ist nicht so, dass ich sozusagen nur mich mitteile ihm, sondern ich spreche mit einem anderen, indem ich die Tiefe meiner Seele öffne. Und das kann ich nur deswegen, weil er auch die Tiefe seiner eigenen Seele öffnet. Zumindest wenn er schweigt, also mir nicht sozusagen sofort wieder
Ratschläge oder Gegenantworten gibt. Das wirkliche Gespräch hat immer ein drittes. Achten Sie mal drauf. Es geht nie direkt um zwei, die sich zueinander verhalten, sondern es geht eigentlich um ein drittes. Ein wirkliches Gespräch hat ein drittes. Wir sagen einander, wie wir Welt empfinden. Der andere sagt mir, wie er sie empfindet. Das ist Inhalt ganz großer Gespräche. Und der andere sagt mir dann, wer ich bin, und ich sage ihm, wer er ist. Verstehen Sie? Das sind Inhalt von Gesprächen. Das kann Gefühl sein, auch mit Kummer, das kann Gefühl sein mit Liebe, das kann mit allen möglichen Gefühlen sein. Aber es ist nicht so, dass ich weiß und es dem anderen sage, sondern es kommt erst im Gespräch zutage, worum es sich zwischen uns handelt. Im Gespräch geschieht eine Aufhellung dessen, was ich von mir allein gar nicht sagen könnte. Aber der andere ist der Partner, der mir das öffnet, sodass ich mich selber über mich auch austauschen kann. Der andere macht es möglich, dass ich über mich spreche. Oder der andere sagt mir etwas über sich und es macht mir dann möglich, darauf wieder zu antworten. Nochmal, im Gespräch haben wir immer ein Drittes noch drin. Also täuschen Sie sich nicht, das Gespräch hat nicht so etwas Unmittelbares. Ja? Der Satz, ich liebe dich, ist natürlich unmittelbar. Und trotzdem, um wirklich darauf zu antworten, muss man entweder jetzt schweigen, also auch ein zustimmendes Schweigen oder ein ablehnendes Schweigen. Aber im Verlauf dieser Mitteilung muss noch etwas kommen, was eine ganz andere Form von Austausch bedeutet. Das heißt, wer bist du und wer bin ich? Das muss im letzten Ende im Gespräch klar werden. Eine Aufhellung meiner selbst. Die gelingt selten. Wenn sie gelingt, gelingt sie, wenn man ein sehr gutes Gegenüber hat, das auch diese Aufhellung mitvollzieht. Und es ist nie so, dass es nur einer ist. Ja? Ich würde sagen, ich sitze einem großen Meister gegenüber, der hat mich immer schon verstanden. Nein, es ist nicht so. Im richtigen Gespräch muss der andere auch seine eigene Tiefe aufhellen, sonst geht es gar nicht. Ja? Ich spreche nicht, verstehen Sie, sonst spreche ich von unten nach oben. Das Gespräch ist tatsächlich auf Augenhöhe, sonst ist es kein wirkliches. Ich kann mit einem Meister sprechen, dann kann ich mir Rat holen, das ist klar. Ich kann selber mich zum Meister aufwerfen und dann kann ich dem anderen einen Rat erteilen. Aber im wirklichen Gespräch öffnen wir gegenseitig Tiefen, die ohne das Gespräch nicht sichtbar sind. Und das heißt Augenhöhe. Ich gebe ein kleines Blitzlicht und damit ende ich, ja, notwendig. Ich möchte enden mit zwei Frauen haben einen Gast und der Gast erzählt ihnen etwas und die zwei Frauen reagieren unterschiedlich. Sie kennen die Geschichte, erzählen ihnen aber noch nicht, wo sie steht. Es ist eine sehr berühmte Geschichte geworden, sie hat die Kulturgeschichte verändert. Die eine Frau ist in der Küche und arbeitet für den Gast und kocht. Aha, okay. Trotzdem, worauf will ich hinaus? Die andere sitzt zu Füßen des Gastes und hört. Was ist das Sitzen zu den Füßen Jesu? Ja. Die gescholtene junge Frau gibt die Antwort. Sie schweigt. Wir wissen kein einziges Wort von ihr. Wir wissen leider auch nicht, was sie gehört hat. Ja. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal in die Vorstellung, dass sich hier ein Gespräch entzündet, das von beiden Seiten hier Tiefes öffnet. Die gescholtene junge Frau gibt die Antwort, es ist tiefinnerstes, entflammtes Ruhen. Es ist nicht Ausruhen, bitte. Es ist gelöstes Dasein. Es ist Ruhen endlich in der Durchlichtung meiner selbst. Mir wird klar. Er spricht möglicherweise über andere Dinge, aber mir wird dabei klar, wer ich bin. Es ist nicht tanken. Ist es nicht Kräfte nachführen? Tanken heißt immer, ich führe mir was zu, das kann ich woanders wieder ausgeben, verausgaben. Ist es die Stunde, in der sich das Leben aus seinem üblichen tätigen Rhythmus löst und in einen Lichtkegel gerät und es wird alles anders? Frau Wallis hält sich auf, das Alltägliche wird tief. Sinnloses bekommt unabsehbaren Sinn, alles leuchtet. Sie werden sich wundern. Das kann sogar manchmal in Vorlesungen geschehen. Ich habe ein Beispiel erlebt, der Vorlesende kannte mich überhaupt nicht. Ich bin aus der Stunde rausgegangen wie aus einem Verjüngungsbad. Er hat nur für mich gesprochen. Er weiß es bis heute nicht. Das heißt, da trifft man einen Nerv, sodass der andere ist vollständig drin, obwohl er gar nichts sagt dazu. Ja? Das ist es, der Lichtkegel. Nicht viele sitzen damals zu solchen Füßen, nicht viele blühen auf. Wir danken der einen, der Guten und der Tüchtigen, aber wir kauern uns zur rechten Stunde zu den Füßen des einen, der die wirbelnden Gedanken einfängt und bezwingt. Essen und Trinken sind nicht mehr wichtig. Was zählt, ist die Stimme, die vom Leben weiß, vom Weg, von der Wahrheit. Man kann sich dazusetzen und doch wieder an die Küche denken. Es gibt eine Tüchtigkeit aber, die uns vom Leben abhält. Es gibt ein Seinlassen, das geradewegs ins Leben hineinführt. Es gibt Gespräche, in denen man sagen kann, man ist herzklopfend heimgekehrt. In die Mitte der Welt, an das Herz der Welt, in das lang Vergessene. Das nennt man im Deutschen Aufhören. Ich höre jetzt auf. Genialen Sinne. Aufhorchend werde ich von etwas ablassen und mich hinhorchend ausstrecken auf das, was kommt. Das ist Aufhören. Nach oben hören. Verstehen Sie? Wir hören Aufhören immer nur als Beenden. Das heißt im Grunde was abschließen und endlich mal die Ohren aufmachen. Jemanden gehören, heißt es dann auch. Das ist eine wunderbare Wortfolge. Da ruht das Herz und nichts vermag zu stören, den tiefsten Sinn, den Sinn, ihr zu gehören. Kommunikation, eins werden mit wem? Ja, mit einem anderen, aber vielleicht noch tiefer gesagt, zu zweit eins werden mit etwas, was uns beide gemeinsam betrifft, mit einem Dritten. Das ist toll. Zu zweit eins werden mit einem Dritten, das uns beide betrifft, intensivst. Ich schließe mit Chesterton. Nun rede ich schon so lange zu den Leuten, dabei haben sie mir doch nichts getan.